So, na gut. Hallo und herzlich willkommen zur Flimmerstunde. Wir haben heute wieder einen Frauenfilm für euch. Es ist tatsächlich der letzte. Wir sind nicht ganz chronologisch vorgegangen, denn wir sind diesmal in den 90ern gelandet. Trotzdem ist es unser letzter Film. Welcher das ist, sag mal gleich. Ich begrüße erstmal Lisa und Franzi. Hallo.
Hallo. Hallo.
Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben mal nach Spanien geschaut. Genau. Das liegt daran, ich habe echt geguckt in den 90ern, welche Filme spannend sein könnten und bin immer wieder nur bei den USA gelandet und dachte, nee, das ist jetzt irgendwie auch ein bisschen zu langweilig, immer nur amerikanische Filme zu besprechen. Und tatsächlich ist es so, dass man Filme aus Asien oder auch mal aus Südamerika oder sowas, dass man die zwar zu sehen bekommt, aber die sind dann meistens jünger als 20 Jahre. Schade, schade. Aber wir sind immerhin bei Spanien gelandet und haben uns einen Pedro Almodóvar-Film angeschaut. Meine erste Frage an euch ist, habt ihr schon mal einen Film von ihm gesehen?
Nein, das war jetzt der erste.
Also ich auch nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt den Namen noch nie so richtig gehört. Parallele Mütter ist ein Film, den er auch gemacht hat, der mir zumindest bekannt ist. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich wusste ja, dass der, ich glaube vor 2 Jahren war der in Kinos. Aber gesehen habe ich gar nichts von ihm.
Also für alle da draußen, die auch mit dem Namen Pedro Almodóvar nichts anfangen können, ich würde sagen, der ist ein bisschen so wie Rainer Werner Fassbinder für uns Deutsche. Ein ziemlich freakiger Arthouse-Filmemacher, der unglaublich berühmt vor allen Dingen auch im Ausland geworden ist. Der so Schauspieler wie Antonio Banderas, Javi Bardem und Penelope Cruz mitgezogen hat, die mittlerweile ja aus Hollywood nicht mehr wegzudenken sind. Und er taucht ja auch immer wieder mit seinen Filmen in renommierten Filmfestivals auf, sei es Cannes oder Venedig. Mhm. Genau, vor Parallele Mütter hat er ja den Leid und Leidenschaft, heißt der, glaube ich, gemacht, der sich mit seiner Autobiografie beschäftigt. Und Antonio Banderas spielt da eben auch die Hauptrolle, also quasi sein alter Ego in diesem Film. Genau, um das mal vorwegzustellen. Also ihr wisst im Grunde überhaupt gar nichts über ihn. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so ein Riesenauskennbert mit dem Herrn Almodóvar. Das Einzige, was ich immer abspeichere über ihn, ist, er ist so 1949 geboren. Da haben wir gerade nochmal nachgespickt. Das heißt, er ist also in der Franco-Diktatur geboren, nach dem Zweiten Weltkrieg schon. Aber es war noch eine Zeit, wo Spanien tief in einer Diktatur gesteckt hat. Und davon ist er quasi 28 Jahre seines Lebens geprägt gewesen. Denn erst 1978 hat sich diese Diktatur aufgelöst. Das ist auch etwas, was ich, also ich bin ja so ein Spanien-Freund, aber was ich lange überhaupt nicht wusste und sehr überraschend fand irgendwann mal in meinem Leben, dass eben das westeuropäische Land Spanien so lange auch unter einer Diktatur gelitten hat. Also gelitten wahrscheinlich schon, also zumindest aus Perspektive dieses Künstlers. Denn er entstammt eines Dorfes, einer kleinen landwirtschaftlichen Familie in der La Mancha, so irgendwo nirgendwo. Und ist da nicht zurechtgekommen, weil er eben ein Künstler schon immer war in seiner Seele, nach Madrid gegangen ist, da ganz viele komische Sachen gemacht hat. Könnt ihr alles nachlesen auf Wikipedia. Und dann nach dem Sturz der Franco-Diktatur, glaube ich, mit ganz vielen anderen Künstlerkollegen erstmal die Freiheit gelebt hat. Das war ja dann eben in den 80ern. Und da hat er dann auch angefangen, Filme zu machen. War, wie gesagt, schon ein bisschen älter, war nicht mehr so ganz jung. Und er ist bekennend schwul. Das vielleicht noch vorausgeschickt. Sein erster bekannter Film war im Jahr 1988 dann.
Der heißt Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs.
Aber mit dem ist er so ziemlich bekannt geworden, zumindest in Spanien, und hat dann wahrscheinlich auch so Erfolge im Ausland erzielt. So ganz genau, wie gesagt, mit seinem Werdegang kenne ich mich nicht aus. Und ich habe eher so die letzteren Filme vor allen Dingen von ihm geschaut, aus den letzten 10 Jahren, die so im Kino auch liefen.
Es erklärt 1-2 Sachen, die in dem Film vorkommen, beispielsweise die Ausstattung des Szenenbildes, die ich vorher nicht verstanden habe, aber jetzt mit dem Hintergrund, okay, man will das jetzt alles ein bisschen exzentrischer haben, viele Farben und so weiter und so fort, das verstehe ich zumindest jetzt besser. Das war so eine Ebene, die habe ich gebraucht, um das ein bisschen mehr einordnen zu können, weil ich war ein bisschen verwirrt da jetzt einfach nur.
Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so ein Klischee, wenn man hört, okay, der ist homosexuell. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen kann, aber ich finde, man sieht es ein bisschen an dem Film, also weil er eben so bunt ist. Aber ja, weiß ich nicht, ob das jetzt an seiner Sexualität liegt oder dass er eben schon immer ein Künstler war und exzentrisch, weiß ich nicht. Ja.
Und er hat halt auch queere Themen mit in seinen Film drin. Ne, also in dem, den wir geguckt haben, nämlich, wir können ja mal den Titel nennen, High Heels heißt der.
Ich musste gerade noch mal auf meinen Zettel gucken, welchen Film wir eigentlich gesehen haben.
Der ist aus dem Jahr 1991. Genau, den haben wir geschaut. Einer von denen, die nicht ganz so bekannt sind tatsächlich. Aber hier geht es um eine Mutter-Tochter-Beziehung und deswegen fand ich den auf jeden Fall erstmal spannend, den hier mit reinzunehmen. Ich denke auch, dass das Bunte in seinen Filmen Ausdruck ist seines Künstlerlebens. Ne? Wenn ich mir vorstelle, ich habe ja noch so ein bisschen von der DDR-Diktatur mitbekommen und empfinde die ja rückwirkend auch als sehr grau. Aber wenn man so Bilder anguckt aus den 70ern, sind die ja durchaus farbenfroh. Also das ist eine ganz komische psychische Verwischung, die da im Kopf stattfindet. Und ich kann mir das aber sehr gut vorstellen, dass dieses bunte, farbenfrohe, überbordende auch, dass das so ein Ausdruck ist von, ich bin jetzt frei und muss jetzt alles ausprobieren und alles auf einmal hier reinklatschen.
Ja, so. Genau, so hat es auf mich auch gewirkt halt.
Ja, die Freiheit über bunte Farben auszudrücken vielleicht, ja.
Ja, ne? Mhm. Kann man schon so nach dem Filmeschauen so ein bisschen annehmen, dass es bei ihm so ist. Ich habe euch ja nur irgendwie ganz kurze Sprenkel hingeworfen, habe auch gesagt, ich weiß nicht, worum es in dem Film geht. Ich weiß nur so ein kleines bisschen über den Regisseur. Wir gucken mal, was auf uns zukommt. Was fandet ihr beim Sehen, beim Erstsehen jetzt? So ganz, ganz krass erstmal so nur eure Eindrücke.
Also ich habe nicht damit gerechnet, mit dem, was ich gesehen habe.
Warum?
Also, weil das alles so ein bisschen weird, nicht mein Humor. Ich habe manche Sachen nicht verstanden. Jetzt im Nachhinein habe ich manche Sachen verstanden, andere immer noch nicht. Und der Titel heißt ja High Heels, so, und das kann ja sonst was bedeuten und so. Aber High Heels verbinde ich dann halt auch, okay, ist wahrscheinlich eher so Richtung High Fashion und so. Und das war es ja auch teilweise. Es geht ja nicht in dem Fall um High Fashion, um Mode, das ist ja nicht im Mittelpunkt, sondern im Mittelpunkt ist ja im Endeffekt eine zerrüttete Beziehung von zwei Menschen. So, und da sagt ja der Titel überhaupt nichts erstmal drüber aus, sozusagen. Und auch generell, ich glaube, der Film, da heißt so bei High Heels, ich glaube, das Wort kam zweimal in den ganzen Film vor und dann dachte der sich so, jo, benenne ich jetzt mal den Film danach.
Es gibt aber das, zwei Großaufnahmen genau, auf die Füße.
Der Film ist auch immer noch so ein bisschen unnahbar für mich, weil ich ihn noch nicht so richtig für mich einsickern lassen konnte, nenne ich es jetzt mal.
Ja, also ich hatte auch irgendwie am Anfang Probleme, irgendwie reinzukommen, so ein bisschen den Überblick zu behalten, wer es jetzt wäre. Also es fängt irgendwie an, dass man auch ein bisschen die Kindheit von der Protagonistin sieht, dass sie mit ihren Eltern irgendwo ist. Dann dachte ich kurz, das ist ihr Vater. Und dann dachte ich, ah nee, das ist ihr Stiefvater. Also es war mir irgendwie manchmal nicht so ganz klar, wie jetzt die Leute zueinander stehen, weil es mir natürlich auch nicht, also es wird jetzt nicht explizit gesagt, also es gibt jetzt keine Vorstellungssequenz so, das ist meine Mutter, das ist mein Stiefvater, so, muss es auch nicht, aber es fiel mir ein bisschen schwer, reinzukommen und den Überblick zu behalten, wer jetzt wer ist, so. Und dadurch war es dann eben im Verlauf auch schwer, nochmal zu rekonstruieren, wie jetzt Leute zueinander stehen, so. Ja, da kommen wir vielleicht noch bei später dazu, welche Konstellation es da so gibt.
Genau, ich wollte zu dir nur ergänzen. Ich glaube, es war nicht so, ja, wer ist, genau, ein Spiel mit Identitäten ist da ja auch drin. Aber ich glaube, viel stärker war eben auch, wie stehen die einzelnen Figuren zueinander.
Ja.
Das war nicht so klar. Damit hat der Film halt im Grunde auch erstmal gespielt, ne? Dass wir uns erstmal zurechtfinden müssen. Und das hat uns nicht so einfach, hat er uns das gemacht.
Mhm.
Genau. Da wäre ja die Frage halt, ist das jetzt sowas Typisches von Pedro Almodóvar oder sowas Europäisches, Arthausiges oder sowas? Aber ich denke auch, ne, Hollywood hätte das wahrscheinlich anders gemacht.
Auf jeden Fall.
Ich musste jetzt auch gerade denken an Der Teufel trägt Prada, so ein High-Fashion-Movie.
Ja, das ist was komplett anderes.
Aber einfach. Da hast du doch auch eine Mutter-Tochter-Beziehung im Grunde. Ja,
ja, aber auf eine sehr andere Art und Weise.
Genau, das ist dann die Hollywood-Geschichte, genau. Da so ein Proton dazu. Ja. Es ist völlig anders erzählt, ja, definitiv. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier schon mal eine kleine Pause, bevor wir so ein bisschen in die Story einsteigen, die auf jeden Fall uns alle sehr verwirrt hat. Und ich hoffe, wir können euch da ein bisschen an die Hand nehmen und können an der Stelle auch vorwegnehmen, guckt doch den Film einfach. Ist nicht so einfach, ich gebe ich zu. Wir haben jetzt auch 4,99 € auf Prime bezahlt dafür. Er ist also quasi nicht im öffentlichen Stream zu sehen. Ich will es nur vorwegschicken, dass es nicht so einfach ist, den zu gucken. Aber wenn ihr uns folgen wollt, ist es vielleicht ganz gut. Wir werden nämlich auch spoilern. Es geht im Grunde da um einen Mord und wir können gar nicht über den Film reden, wenn wir nicht auch über den Mörder reden. Es geht einfach nicht in dem Fall. Also das wollten wir nur vorwegnehmen. Ihr könnt jetzt ausschalten oder weiter dranbleiben. Wir machen jetzt erstmal Musik. Das ist schöne spanische Musik in dem Film und da werden wir, glaube ich, fündig. Bis gleich mit High Heels. Hallo zurück, wir sprechen über den spanischen Film High Heels. Ich werde es mir sparen, zu versuchen, diesen Film im spanischen Originaltitel auszusprechen. Er ist von Pedro Almodóvar und wir sind so ein bisschen lakonisch, glaube ich, an diesen Film rangegangen. Ihr habt vielleicht schon ein paar Filmrezensionen von uns gehört. Es liegt einfach daran, dass es uns so verdammt schwer fällt, diesen Film einzuordnen. Soll ich mal versuchen mit der Story?
Gerne.
Genau, also du hast schon angedeutet, es geht um eine Frau, die heißt Rebecca. Wir sehen sie am Anfang eben als Kind, um mal so ein bisschen die Beziehung zu ihrer Mutter zu beleuchten. Die heißt Becky, interessanterweise, und ist eine große Künstlerin. Wir sehen, wie sie, als Rebecca noch ganz klein ist, nach Mexiko geht, um ein großer Star zu werden und sie zurücklässt. Und eigentlich steigt der Film aber ein, wie Rebecca als erwachsene Frau am Flughafen sitzt und auf ihre Mutter wartet, die nach 15, 20 Jahren zum allerersten Mal zurückkehrt nach Spanien, nach Madrid, um ihre Tochter in die Arme zu nehmen, was auch eine sehr gute Szene ist, finde ich. Und dann stellen sie fest, die Mutter und die Tochter, dass Rebecca, also die Tochter, mit einem Mann verheiratet ist, Manuel, mit dem die Mutter dazu mal, bevor sie nach Mexiko gegangen ist, eine Affäre hatte. Und das birgt halt Zwistigkeiten. Außerdem treffen die sich in einem Travestie-Club oder zu einer Travestie-Show, wo der Travestie-Künstler die Mutter, also Becky, den großen Star, nachmacht. Dann passiert ein Mord. Wer könnte das anderes sein? Manuel wird getötet. Und neben natürlich Rebecca und auch ihrer Mutter Becky gibt es noch eine dritte Tatverdächtige. Das ist die
Isabel.
Isabel heißt sie. Wir haben noch gar nicht gesagt, dass Rebecca Nachrichtensprecherin ist in dem Fernsehsender, der ihrem Mann Manuel gehört. Und Isabel ist die Gebärdensprachübersetzerin, die quasi in den Nachrichten neben ihr sitzt. Und offensichtlich kommt dann auch raus, eine Affäre mit Manuel hat. Also irgendwie haben alle drei Frauen was mit Manuel. Aber er ist ja nun tot. Dann taucht ein obskurer Detektiv auf. Er ist eigentlich Richter. Alle sagen zu ihm Richter. Untersuchungsrichter Domingo.
Heißt Eduardo.
Er. Eduardo Domingo. Der quasi mit dem Fall betraut wird. Und alle drei sagen natürlich, sie waren es nicht. Aber in der nächsten Nachrichtensendung bricht Rebecca zusammen und beichtet vor aller Augen, also im Fernsehen, vor der laufenden Kamera, beichtet sie den Mord, sie kommt ins Gefängnis, aber der Untersuchungsrichter Domingo glaubt nicht, dass sie die Wahrheit spricht. Er glaubt an ihre Unschuld und schwatzt die ganze Zeit auf sie ein. Sie wird dann auch irgendwann wieder freigelassen aus Mangels an Beweisen. Und in der Zwischenzeit hat aber ihre Mutter Becky, die in Madrid wieder auf der Bühne steht, einen Zusammenbruch, weil sie eben das nicht verkraftet, den Mord an Manuel und dass ihre Tochter im Gefängnis ist. Und dann kommt es halt irgendwie auch zur Aussprache, zur Versöhnung zwischen den beiden. Also es zieht sich noch ein bisschen hin. Ich verkürze das jetzt hier an der Stelle mal. Ich fand halt so im letzten Teil hat sich auch ein bisschen gezogen für mich. Habe ich noch was ganz Wichtiges vergessen? Soll ich schon vorwegnehmen, dass es Überschneidungen einiger Personen gibt?
Kannst du sagen. Ich fand deine Zusammenfassung bisher aber super. Ich hätte es nicht besser machen können.
Danke. Das Verwirrende ist natürlich, dass hier der Travestiekünstler, wie heißt er, Letal?
Letal.
Ist sehr schön, weil es gibt so ein Plakat, da steht drauf eben Femme Letal. Und es ist der Travestiekünstler, der aber genauso aussieht wie Becky. auf dem Plakat, also hier schon die Analogie zu Femme Fatale. Und er, da werden wir, glaube ich, auch gleich drüber sprechen, hat natürlich auch noch eine Beziehung zu Rebecca, zur Tochter. Eine interessante, finde ich, finden wir alle. Und tritt dann aber eben später als Richter Domingo auf. Wo wir uns dann schon die ganze Zeit gefragt haben, wieso hat er eigentlich einen falschen Bart? Es war so offensichtlich, dass es einem ins Auge gehüpft ist.
Also es sollte anscheinend ein Plottwist werden, aber der Plottwist war ungefähr ab Minute 5 voraussehbar. Ja. In dem Falle war es dann halt einfach, als dann dieser, der Moment des Plottwistes kam, war das eher so ein LOL-Moment. So, ja, das haben wir schon vorhin gewusst. So.
Ja, also ich überlege jetzt gerade, also ich fand deine Zusammenfassung auch gut, weil ich den Film ja kenne. Aber ich stelle mir jetzt gerade vor, ich habe den Film nicht gesehen. Ich glaube, dann wäre ich auch jetzt maximal verwirrt, was das eigentlich für eine komische Story ist. Ja.
Na, man kann auch nicht so richtig sagen, in welchem Genre der Film zugehört. Also ich fand den am Anfang vor allen Dingen echt lustig. Ich saß echt auf dem Sofa und habe so mich reingelacht. Mhm. Dann hat der, also ist eine Komödie für mich. Es ist natürlich so ein Noir-Krimi, steckt ja mit drin durch den Mord auch. Und dann ist er aber vor allen Dingen eben auch ein Beziehungsdrama zwischen Mutter und Tochter. Das steckt alles in dem Film drin und dadurch weiß man am Anfang gar nicht so richtig, wo soll ich den jetzt eben hinstecken. Ja. Das heißt also, der spielt tatsächlich komplett Ski mit unseren Erwartungen.
Ja, ich glaube, bei Wikipedia steht auch Melodrama. Hm. Und ich finde, stimmt auch, ne? Das stimmt auch, weil die Emotionen, also wenn sie weinen viel, ist immer sehr ausschweifend. Und ja, finde ich. Also sehr intensive Gefühle. Meistens negative, also dass sie sich jetzt überschwänglich freuen, das kommt jetzt nicht so oft vor oder fast gar nicht eigentlich, ja, oder?
Stimmt. Ja. Sie sind sehr problembehaftet.
Ja.
Aber ich weiß noch, ich würde das jetzt mal hier auch ansprechen, als der Film dann zu Ende war, waren wir alle so ein bisschen unbefriedigt über diesen Film. Der hat uns schon irgendwie auch ein bisschen geärgert auf eine gewisse Art und Weise. Vielleicht können wir nochmal überlegen, woran das halt lag. Aber ich würde mal vorausschicken, ich war mir halt nicht so sicher, ob der sich über sich selbst lustig macht, dieser Film. Ich glaube ja schon, dass eben Pedro Almodóvar sowas mit so einem ganz großen Augenzwinkern, ich fand ihn auch nicht subtil irgendwie erzählt, im Großteil, dass da viel noch dahinter steckt, was wir jetzt nicht erfahren haben. Aber es war trotzdem so eine merkwürdige Mischung, so eine Unentschiedenheit zwischen, mache ich mich jetzt über mich selbst lustig oder nehme ich das, was ich hier erzähle, ernst? Also das hat mir nicht, das ist für mich nicht so ganz aufgegangen.
Naja, das Ding ist ja, Trash-Filme beispielsweise sind ja meistens sehr schlecht produziert und haben auch extrem schlechte Witze, aber wenn man weiß, es ist ein Trash-Film, dann ist es schon wieder lustig, dann macht es Spaß, den zu gucken. Wenn aber irgendwelche Filme denken, sie wären ernst, und sind aber im Endeffekt mehr oder weniger Trash. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel Fast and the Furious, Teil 3 bis 10, irgendeinen davon. Das ist dann macht der Film auch einfach nicht mehr so viel Spaß, weil man geht nicht von vornherein in den Film oder schaut sich den an und denkt sich so, oh mein Gott, das wird ja alles so schlecht, sondern man hofft sich ja irgendwas. Und ich wusste ja jetzt nicht, was auf dem Film auf mich drauf zukommt. Aber auf mich hat er jetzt im Nachhinein, nach dem Schauen, nicht gewirkt wie, der ist trashig, der sollte so irgendwie so überspitzt witzig und sonst was sein, sondern für mich war das eher so, okay, er ist einfach nur schlecht gemacht. Die Dialoge sind einfach nur nicht gut. So, vielleicht sehe ich das auch nochmal anders, vielleicht gucke ich den auch nochmal und sehe den dann mit anderen Augen, aber das war für mich dieses Unbefriedigende. So dieses, mir hat dieses gefehlt im Sinne von, oh mein Gott, das war jetzt wirklich so ein Film, da wurde zweimal drüber nachgedacht. So. Das hatte ich nicht, das Gefühl.
Also ich verstehe auch diese Überlegung, weil ich mich das manchmal auch gefragt habe. Also ich fand die Dialoge teils auch ziemlich bescheuert. Also vor allem dieses Wort bescheuert hatte ich die ganze Zeit in meinem Kopf und dachte so, hä, wer denkt sich sowas aus? Und ich kann das aber total verstehen. Ich wusste jetzt auch nicht, ob er das ernst meint oder nicht.
Nein, das ist das, weil man von vornherein wüsste, okay, das ist ein Film, der halt einfach, der macht das mit voller Absicht, dass die Dialoge so furchtbar sind und dass die Figuren teils einfach nur, also wenn die im wahren Leben begegnest, denkst du so, was ist mit dem los? Aber das hatte man halt nicht. Und dadurch war dann so dieses, was will denn der jetzt ja eigentlich von mir, der Regisseur? Mir hat so eine Richtung gefehlt.
Ein Film, der uns ein bisschen ratlos zurücklässt, würde ich mal sagen. Na, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, es ist nicht ganz eindeutig, welches Genre der hat, inwiefern der lustig ist oder auch nicht, sich über sich selbst lustig macht. Und gerade auch in Bezug auf diese Figuren, die sich sehr dumm oder bescheuert benehmen und auch sehr seltsame Sachen sagen, zum Teil. Genau. Also so ein Highlight war ja dieser Kurzauftritt des Arztes oder sowas. Du hast jetzt, glaube ich, aufgeschrieben, Lisa, was er sagt.
Ich habe es mir aufgeschrieben. Also Rebecca war erstmal in einem Gefängnis, in Untersuchungshaft, was ja grundsätzlich erstmal nicht dazu beiträgt, dass es einer Person extrem gut geht, sondern die hat natürlich auch viel geweint und war ein bisschen fertig. Und dann hat sie von dem Arzt gesagt bekommen, dass sie schwanger ist, woraufhin sich Rebecca jetzt nicht so sonderlich gefreut hat. Also viele Eindrücke auf einmal und der Arzt hat ihr dann extrem wichtige Tipps fürs Leben mitgegeben, unter anderem den Tipp, sei fröhlich, dir geht's doch sonst prima. Und da dachte ich mir nur so, also nee, also ganz ehrlich, das war so ein Spruch von vielen, wo ich mir so dachte, naja, also das war dann, für einen Lacher war das gut, wenn man das aber im echten Leben gesagt bekommt, dann wäre das ein bisschen, würde ich nicht lachen.
Aber ich finde das interessant, weil ja über solche falschen Trostsätze heutzutage ja auch krass geredet wird. Ne? Wie tröstet man richtig? Vielleicht gar nichts sagen und mal drücken.
Steiger dich doch nicht so rein. Ah. Das ist mein Lieblingssatz.
Aber wo du das Gefängnis erwähnst, ich fand das auch sehr weird, dieses Gefängnis. Mhm. Es war ein unglaublich komischer Raum. Vielleicht hat Pedro Almodóvar keine andere Kulisse bekommen. Aber ich fand das gar nicht so gruselig dort. Die Frauen waren auch immer so zusammen und durcheinander gewuselt. Die hatten alle kunterbunte Sachen an und haben dann auch miteinander getanzt. Und waren sehr fröhlich.
Ja, ich hatte auch so ein, also es gab einen Raum, da standen alle Betten, das waren dann so Etagenbetten, da hatte ich dann den Eindruck, es ist vielleicht so ein bisschen Jugendherberge-mäßig.
Auf jeden Fall.
Aber dann gibt es eine Szene in diesem Gefängnishof, da hatte ich totale Schulhof-Vibes, also irgendwie, das ist da nicht ein Gefängnis, das konnte man nur erahnen, weil an den Fenstern Gitter waren, aber sonst dachte ich ja, die sind jetzt irgendwie da auf dem Schulhof und benehmen sich dann auch ein bisschen so wie Schüler auf dem Schulhof. So hatte ich schon voll das Gefühl, das jetzt mir da anzugucken und nicht unbedingt einen Gefängnishof zu sehen. Ja.
Zumal da ja auch die eine Insassin, die etwas sehr, sehr groß geratene Blondine, ja auch offensichtlich sich hat selbst einweisen lassen ins Gefängnis. Also sie hat irgendeinen Mann mit einem Ziegelstein erschlagen oder niedergeschlagen. Ich glaube, er war noch nicht tot. Damit sie bei ihrer Freundin sein konnte, ihrer Partnerin, die schon im Gefängnis war. Wahrscheinlich wegen Drogenhandel.
Das ist Liebe.
Das ist Liebe, ja. Aber das zeigt so ein bisschen diese Weirdness in diesem Film. Mhm. Oder eben auch, dass sehr schön den Spruch von der Mutter, wo sie das erste Mal ihre Tochter als Nachrichtensprecherin sieht und ihre Tochter so einen Lachanfall auch bekommt, während sie die Nachrichten vorliest und sie dann sowas sagt wie, oh mein Gott, hätte ich das mir doch nicht angesehen. Und wir das rückwirkend lustig fanden in Bezug auf den ganzen Film, ne? Dass wir das vielleicht auch ein bisschen gedacht haben. Ja. Also solche Momente sind da drin und ich muss sagen, da klingelt auch wieder ein bisschen was, wenn ich ehrlich bin.
Aber was ich noch sehr witzig fand, das war auch ein Spruch von Lethal Rebecca gegenüber, weil wir haben ja jetzt schon angesprochen, er hat ja verschiedene Figuren gespielt. Und unter anderem hat ja eine, der sich Rebecca auch so ein bisschen im Gefängnis angefreundet hat, die gar nicht selber Insassin war, sondern eher so ein bisschen, ja, und hat dann...
Wie so eine Sozialbetreuerin.
Genau,
oder so.
und hat dann ein Bild von ihrem Freund gezeigt, wo dann halt auch rauskam, oh, das ist ja die gleiche Person. Und rückwirkend, als dann Rebecca und Lethal sich dann darüber unterhalten haben, ja, und da so ein bisschen unter anderem halt die Charaktereigenschaft kam, dass er vielleicht auch mal ein Fixer oder sonst was wäre und wie sie das denn finden solle. Da kam dann von ihm die super Antwort, ach Rebecca, machen wir uns doch das Leben nicht schwerer, als es ist. Das ist halt auch so ein klassischen, kannst du im Film bringen, ist lustig, weil du einfach so einen Satz niemals erwarten würdest. Aber im realen Leben wäre das einfach nur so, oh, tschüss, such dir mal jemand anders, so nach dem Motto.
Das ist ja auch wieder so ein falscher Trostsatz.
Ja, das ist, also, nee.
Ich fand noch gut, bevor wir weiter zu Letail gehen, obwohl es eigentlich auch fast ein Spruch ist, wenn wir auf die Mutter-Tochter-Beziehung noch eingehen, dann warte ich noch, dann hebe ich mir auf und dann lass uns doch mit Letail Eduardo Domingo und wie auch immer er heißt, Hugo der
Fixer. Hugo der Fixer.
Der Fixer. Auch so ein schönes Wort aus den 90ern. Ich musste auch so lachen, wie die Mutter von Richter Domingo irgendwie sich unbedingt HIV testen wollte.
Ja, kam ja damals auf, ne?
Ja, das war wirklich ein großes Thema in den 90ern. Ja. Definitiv, vielleicht könnt ihr das gar nicht so nachvollziehen. Aber es war ja auch so urswitzig. Also ich meine, das ist eigentlich eine super krasse Angelegenheit, ne, sich auf HIV zu testen.
Naja,
und es wurde so runtergespielt.
Zumal ja damals die ganzen Medikamente, die es heute gibt, die gab es ja damals nicht. Damals war eine AIDS-Erkrankung, oder wenn dann halt aus HIV eine AIDS-Erkrankung wurde, die waren in den meisten Fällen halt einfach tödlich. So, und das dann halt so runterzuspielen, so sie liegt im Bett, war seit 10 Jahren nicht mehr draußen, das heißt, sich anzustecken, sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Oh ja, ich fühle mich nicht so wohl. Vielleicht sollte man einen Test machen. Dann halt auch noch die Antwort von ihrem Sohn. Ja, dann müsste man dann aber ins Krankenhaus fahren. Naja.
Ob du das hinkriegst,
ob du das
und hinbekommst. Aufstehen kannst.
Ne? Ja, ja, das war halt auch so absurd einfach.
Genau, aber was ist der überhaupt für ein Typ? Also das ist so der einzig wichtige Mann in dieser Konstellation. Es gibt noch ein paar andere, eben Manuel, die sind sehr arschlochig. Also die,
auf jeden
da
Fall.
Waren wir nicht traurig, dass er ermordet wurde, glaube ich. Aber er spielt ja hier so eine Doppel-, Dreifach-, Vierfach-Rolle oder sowas. Und ist viele, sagt ja auch in der ersten Begegnung zu Manuel, als er noch gelebt hat in dem Travestie-Club, ja, was bist du nun, also Manuel fragt, was bist du nun, Frau oder Mann? Und er sagt, für dich bin ich ein Mann. Mhm. Dann wird ja schon klar, dass er da ein bisschen spielt mit diesen Identitäten. Genau, aber was war der für euch so für ein Typ?
Naja, man kann jetzt hier nicht von einem Typ reden, weil ja, wenn es besser umgesetzt worden wäre, dann eine relativ lange Zeit ist ja die eine Figur als mehrere Figuren aufgetreten. Und die hatten auch alle irgendwie, ja beispielsweise jetzt Letail, in dem Fall als Travestiekünstler, war im Auftritt selber, beim Performen der Lieder der Mutter, fand ich extrem beeindruckend. Hat mich total mitgenommen und so. Halt auch diese Gestiken und Mimiken zu sehen, das fand ich richtig klasse. Aber dann bei einer Szene in der Umkleide war dann Letail für mich unten durch und sobald er nochmal aufgetreten ist, war mir so, bist einfach still, ich will dich nicht mehr sehen. So. Und das ist dann für mich die eine Figur, so, ne? Auch zu wissen, dass er die eigentlich nur spielt. Dann die Figur von dem Untersuchungsrichter ist einfach nur extrem unprofessionell. Also ich weiß nicht, höchstwahrscheinlich.
Eine lächerliche Art von
Richter. Ja, also ist auch alles ganz, ganz merkwürdig. Allein die Tatsache, dass der ein Geständnis von einer Frau, gut, war auch ein bisschen befangen, aber dass ein Geständnis von einer Frau so, nee, du hast ihn bestimmt doch nicht umgebracht. So, Alter, selbst das ist halt absolut absurd. Oder als Hugo der Fixer, da haben wir nicht viel mitbekommen. ja, aber das sind alles so verschiedene Sachen für mich, aber alle irgendwie unsympathisch. Also ich konnte mit keinen einzigen Figur davon wirklich so connecten, sage ich jetzt mal. Sondern die hatten alle was sehr unsympathisches und was auch was sehr frauenfeindliches an sich, fand ich.
Ja, also ich könnte da vielleicht noch ergänzen, dass ich finde, dass der überhaupt keine Grenzen akzeptiert. Also Rebecca sagt oft zu ihm Nein und er tut es dann einfach trotzdem. Auch wenn sie einen Mord gesteht, sagt er, nee, so war es nicht. Also einfach, dass er Dinge, die ihm gesagt werden und die nicht sozusagen in sein Weltbild passen oder seine Meinung sind, dass er die dann einfach so vom Tisch wischt und sagt, ja, ja, das sagst du jetzt zwar so, aber eigentlich meinst du ja was anderes. Ja, also sympathisch würde ich den jetzt auch nicht, also wäre jetzt auch nicht das erste Wort, was mir einfällt zu ihm. So, ja.
Wenn Rebecca ihn dann fragt, warum er das macht, finde ich auch seine Antwort sehr nett. Er bespitzelt sich selbst, sagt er, glaube ich, nicht, aber es hat so den Eindruck so ein bisschen. Also er setzt sich selbst als Spitzel ein im Grunde, um bestimmte Morde aufzuklären, so als, ne? wie nennt man das, Undercover Agent oder sowas.
Ja,
ja, aber ja. Das ist ja schon lustig genug, genau.
Und dass er dann vielleicht auch der Meinung ist, dadurch, dass er sozusagen alles alleine macht, er ist der Spitzel für sich selbst, so, dass man dann so den Eindruck hat, er denkt irgendwie, er wäre der Beste, aber eigentlich erkennt man im Film die ganze Zeit, denkt man sich so, hä, der kann ja irgendwie überhaupt nichts, also keine Ahnung, dann sagt er, er hat die Tatwaffe gesucht, aber hat nichts gefunden und dann hat er einfach aufgehört zu suchen so und dann denkt man sich so, ja, okay, gut, aber vielleicht.
Nein, man könnte fast meinen, in seinen Undercover-Rollen ist er halt besser als in seiner legalen Rolle als Untersuchungsrichter, die gleichzeitig noch so die höchste darstellt, da ist er halt einfach am schlechtesten drin.
Na, auf jeden Fall, weil er letztendlich ja die Tatwaffe auch nicht findet. Ja. Also das können wir ja hier mal so festhalten. Interessanterweise ist ja, aber er sneakt sich überall rein als Spitzel. Also er hat überall dadurch Zugang. Und das passt ganz gut, was du gesagt hast, ne, mit diesen Grenzen überschreiten. Also er dringt überall in fremde Räume quasi ein und macht sich da irgendwie breit. Und das passt ja dann eben auch zu dieser komischen Fellatio-Szene in der Umkleidekabine, ne, wo er unbedingt Rebecca was Gutes tun will und sie immer nein, nein, nein sagt, bis sie dann am Ende ja irgendwie doch umkippt und wir uns nicht sicher sind, ist das jetzt einvernehmlich oder nicht.
Also
sie lässt es dann halt geschehen,
ja, also
und fängt auch an, es zu genießen.
Definitiv nicht einvernehmlich.
Richtig, so. Es ist auf jeden Fall eine sehr weirde Szene.
Ja, und auch mit dem, also er sagt es auch hinterher, ja, das wollte ich ja schon immer, also sozusagen mit ihr schlafen.
Ne, so. Der Vorsatz halt ist halt da, ne?
Ja, also nee, aber das passt ja auch dazu, dass er sich einfach immer nimmt, was er will sozusagen, überall eindringt und halt auch keine andere Meinung da rankommen lässt, sondern einfach ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen da sein Ding durchzieht.
Am Ende lässt er ja so ein bisschen die Masken fallen und zeigt sich uns eben auch, scheinbar ohne Maske und Verkleidung. Wir sind uns aber nicht so sicher, ob wir ihm dann überhaupt noch trauen wollen und können. Und sie, Rebecca, die schiebt ihn auch immer so zur Seite. So. Man hat immer das Gefühl, er ist so ein nerviges Anhängsel für sie, weil sie ist ja furchtbar immer noch krass mit diesem Mord und der Schuld und ihrer Mutter beschäftigt und er nervt die ganze Zeit nur. Und dann ist er ja auch noch der ihr das Kind gemacht hat und darüber will sie ja so überhaupt gar nicht nachdenken. Also unterm Strich ist er auch nur ein armes Würstchen, der nichts anderes zustande bringt, außer diese arme Frau zu schwängern. So. Aber für alles andere, er kriegt den Mord nicht geklärt und na. Weiß ich nicht, ob man so ein bisschen stehen lassen kann oder ob ihr da. Ist auf jeden Fall ein Kaspar. So,
ja, da stimme ich dazu.
Aber dadurch nicht unbedingt eine uninteressante Figur.
Und er hat ein Muttermal, das darf man auch nicht vergessen.
Nee, dafür müsst ihr dann doch den Film gucken, wenn ihr das rausfinden wollt,
wo er das hat. Wo das Muttermal ist, das findet ihr raus, wenn der Film guckt, denn es wird dort mehrmals erwähnt. So.
Es ist dann ja auch das Merkmal, was ihn überführt.
Genau, das Muttermal bringt ihn zu Fall.
Eine sehr gut konstruierte Plot-Twist. Ja. Genau, danke. Ja, wir drehen dann nochmal den Plot und gucken dann doch nochmal auf Mutter und Tochter, weil eigentlich ja auch die Mutter durchaus eine interessante Figur ist und wir noch gar nicht über sie geredet haben. So richtig. Becky heißt die Mutter, Rebecca die Tochter. Das ist ja schon Analogie genug, würde ich mal sagen, um zu erklären, worum es in dem Film geht.
Ja, es war sehr verwirrend am Anfang, wenn man noch nicht so richtig wusste, wie heißt jetzt welche Figur, weil Becky klingt auch manchmal wie so einfach so ein Spitzname oder so ein Kürzel von Rebecca. Dann dachte ich immer, es wird von einer selben Person gesprochen, aber es war dann wirklich so, Becky ist die Mutter, Rebecca ist die Tochter.
Wobei ja, glaube ich, auch noch rauskommt, dass Becky ihr Künstlername ist. Vermutlich nicht ihr gebürtiger Name.
Das wäre sonst noch einfacher. Man muss es ja kompliziert machen.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht beide einfach den gleichen Namen haben und sie daneben Becky als ihren Künstlernamen, aber man weiß es nicht.
Ja, es hat ja aber auch noch eben eine Bewandtnis in dem Film, weil wie wir dann ja irgendwann rausfinden, ich habe es am Anfang mal angedeutet, im Grunde sind Tochter und Mutter 15, 20 Jahre lang voneinander getrennt. Die Mutter ging nach Mexiko, als Rebecca noch ein kleines Mädchen war. Wir wissen überhaupt gar nicht, was mit ihr passiert ist. wie sie zu dem Menschen geworden ist, der sie jetzt als erwachsene Frau ist.
Oder bei wem sie überhaupt gelebt hat.
Genau, wie sie aufgewachsen ist. Und ob das nicht ein ganz krasses Trauma auch in ihr ausgelöst hat. Wir wissen jetzt, ja, das hat es. Der Film hat es uns ja irgendwie gezeigt. Aber so werden wir ja so ein bisschen in die Geschichte reingeschickt. Und wir haben uns dann diesbezüglich auch am Anfang gefragt, warum sie eigentlich diesen Arschloch Manuel geheiratet hat, der offensichtlich eine Affäre auch mit ihrer Mutter hatte. Aber genau aus dem Grund wird dann später klar. Jetzt habe ich schon was vorweggenommen, aber ich würde euch trotzdem noch mal fragen, wie ihr so ein bisschen auf diese Mutter-Tochter-Beziehung schaut. Mit welchen Gefühlen oder so.
Ja.
Oder Gedanken.
Ich fand das ganz schön, weil da gab es so eine Szene, wo das so ein bisschen anhand von einem Beispiel erklärt wurde mit einer Pianistin und die Tochter ist auch eine Pianistin, aber halt nicht ganz so gut wie die Mutter. Und die Tochter möchte aber trotzdem, ne, die möchte ihre Mutter beeindrucken, möchte zeigen, sie hat auch was drauf und spielt dann halt auch was am Klavier vor. Ne, halt ein vergleichsweise einfacheres Stück. Und die Mutter setzt sich halt daraufhin auch ans Klavier und spielt was viel, viel, viel Besseres. So, und dadurch bekommt die Tochter diese Anerkennung nicht, sondern immer wieder dieses Zeichen von, ich bin nicht so gut wie du und du reibst mir das unter die Nase. Und so ist es ja bei Becky und bei Rebecca auch. Becky hat eine ganz große Karriere, ist total bekannt und Rebecca hat jetzt wenigstens ein was bekommen, was ihre Mutter auch hatte und das ist halt in dem Fall der Mann sozusagen. So, und dadurch kann sie sich jetzt auch endlich das erste Mal mit ihrer Mutter messen. Das ist ja auch dann der Grund, warum sie überhaupt was mit den Manuel angefangen hat, weil das ist ja auch ein riesiges Arschloch. Aber dieser Vergleich halt einfach. Und also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich da 100% reinversetzen kann. Ich glaube, das ist nicht gerecht denen gegenüber, die wirklich in so einer Situation sind, weil ich glaube, diese Leute gibt es. Aber mich würde es auf jeden Fall auch fertig machen, wenn man jedes Mal von einer Person, die man ja eigentlich total gern hat, immer so runtergezogen wird und so runtergemacht wird und nie eigentlich diese Liebe bekommt, die man eigentlich gerne einfach mal hätte oder diese Umarmung, die man einfach mal gerne hätte. Und das hat schon was mit mir gemacht. Das fand ich sehr auffühlend für mich.
Ja, also ich finde auch, dass die Dynamik von Mutter und Tochter schon früh klar wird in dieser Flughafenszene. Also man merkt, sie freut sich, dass ihre Mutter da ist und die ist aber total distanziert und man merkt auch irgendwie, dass sie nichts mit ihrer Tochter anfangen kann so. Und als sie dann sagt, ja, umarm mich mal, dass dann die Mutter sagt, ja, keine Ahnung, so. Ja, also ich finde schon, dass diese Dynamik schon sehr früh rauskommt. Ja, und das mit diesem Manuel, da habe ich mich auch gefragt. Also dadurch, dass man eben, also man fragt sich das am Anfang so, hä, warum will sie sich nicht scheiden lassen? Das macht irgendwie alles überhaupt keinen Sinn. Aber dann ja, im Verlauf des Films erfährt man es dann mehr oder weniger, weil ich habe das irgendwie erst noch beim nochmal drüber nachdenken verstanden, was jetzt eigentlich da ihr Plan war. Ja, genau.
Ich fand aber auch, dass sie eben so, wie sie gezeigt werden am Anfang von dem Film, also du weißt, durch diese Rückbesinnung in die Kindheit von Rebecca, da ist eigentlich was ganz Krasses passiert zwischen Mutter und Tochter. Dann begegnen die sich als zwei gestandene Frauen, die sich überhaupt nicht in die Karten gucken lassen. Man kann vielleicht schon ein bisschen ahnen, dass da drunter irgendwas noch brodelt oder sowas. Aber so richtig ausbrechen tut es ja erst nach dem Mord. Ne? Und am Ende löst sich ja eben doch auf. Sie hat den Manuel getötet, um sich ja eben auch von ihm irgendwie zu befreien. Das ging gar nicht anders, aber eben auch, um das Trauma mit der Mutter aufzulösen. Weil ab dem Moment, wo der Manuel tot ist, fangen ja diese Fassaden von den beiden Frauen extrem an zu bröckeln und sie kommen wirklich richtig auf einer emotionalen Ebene näher zueinander. Bis dann, das dauert noch ein bisschen, aber bis sie dann am Ende ja auch da gemeinsam an dem Bett nebeneinander knien und versuchen, sich zu verzeihen. Oder die Mutter ja auch noch diese Schuld auf sich nimmt letztlich.
Na und was ich auch interessant fand, weil wie gesagt am Anfang, man hat das alles nur so ein bisschen erahnt, wer ist jetzt, wer steht jetzt in welcher Figur zur anderen. Und als die beiden sich getroffen haben am Flughafen, Also ich habe das halt an der Kleidung erkannt, weil das waren so die einzigen beiden Frauen in der ganzen Flughafenhalle, die so mit Chanel gekleidet waren und so richtig knallige Farben, so mit so einem knalligen Rot und so. Und beide die Haare perfekt gestylt und sonst was, ne? Und dann war das für mich so, ja, okay, gut, das ist jetzt hier Mutter, Tochter, die beiden gehören irgendwie zusammen. Und alle anderen Figuren, die da irgendwie noch rumgelaufen sind, die waren halt einfach so, gut, die laufen da halt rum. So,
nicht
das war's.
Liga.
Das ist total unwichtig gerade. Und das war so das erste Mal, dass ich dann gemerkt habe, okay, irgendwas, die gehören zusammen und dieser, das war halt, aber es waren ja sehr hochwertige Kleidung. In dem Fall, ne, mit was Chanel und Armani und so weiter und so fort. Ne, das zeigt ja schon so ein bisschen was von, ja, man, irgendwie stechen die ja gerade heraus, in dem Fall halt durch die Karriere sozusagen.
Aber da sind sie sich ja nur vermeintlich begegnet am Ende.
Genau.
Sind echt begegnet dann an dem Bett, die Endszene sozusagen von dem Film. Haben wir schon drüber geredet, dass die Mutter eben herzkrank geworden ist. Ich habe erzählt, sie hatte eben diesen Zusammenbruch auf der Bühne. Und dann hat man festgestellt, das ist ihr Herz. Und das fand ich aber auch nochmal eigentlich einen schönen Move. Es ist wieder auch so, ne, haut drauf, Pedro Almodóvar, als hätten wir es noch nicht gewusst, dass die Mutter an ihrem Herzen leidet. Aber du musst es uns nochmal erklären. Aber trotzdem, sowas mag ich dann irgendwie auch immer an so Filmen. Das ist dann nochmal so ein extra, ne? Also man versteckt die ganze Zeit diese Gefühle und wundert sich dann, dass das Herz aufgibt. Es passiert tatsächlich ja auch im wahren Leben.
Ja, und das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt ein Twist ist, aber dass es eben bei diesem gebrochenen Herz nicht um eine Beziehung zu einem Mann geht, sondern eben um die Mutter-Tochter-Beziehung.
Ich habe euch ja vorhin auch gefragt, ob ihr findet, dass das ein Frauenfilm ist. Genau, da waren wir, also klar, ne, wir haben zwei Hauptfiguren, zwei weibliche. Wir haben uns darüber gestritten, dass er eben kein emanzipierter Film wirklich ist, glaube ich.
Ja, also wenn ich jetzt mal das Wort einfach Feminismus jetzt nehme, dann wäre das für mich kein feministischer Film. Dazu fehlt mir das Emanzipatorische vom Mann. Zumal ja halt auch, sobald wir merken, dass Lethal die Figur ist, die beiden ja irgendwie, die ja dazwischen den beiden stehen, dann geht es ja erstmal wieder nur um ihn, so gefühlt. Und dementsprechend, war das für mich dann in dem Fall kurzzeitig so ein Film, wie ich ihn schon sehr häufig gesehen habe. Auf der anderen Seite, überhaupt erstmal zwei Hauptfiguren zu haben, die beide weiblich sind und so, das ist ja nun etwas, was leider auch immer noch selten im Vergleich zum Durchschnitt vorkommt. Und das ist ja eigentlich eine sehr erfrischende Sache sozusagen, so eine Mutter-Tochter-Beziehung zu sehen. So, wo auch viel dann rein über sich selbst gesprochen, also über die beiden einfach nur gesprochen wurde unter anderem halt.
Ja, finde ich auch. Sie haben letztendlich ja doch über Männer geredet, ne? Ja. Also nicht über ihre Beziehung, konnten sie vielleicht auch nicht oder so, weiß ich nicht. Aber sie haben so stellvertretend dann ihre ganzen unterdrückten Gefühle, ihr Trauma dann über Männer so, ne? Genau, da kann ich jetzt meinen Spruch bringen hier, was die Mutter dann ja zu ihrer Tochter sagt, ne? Sie sagt zu ihr, du musst einen anderen Umgang mit Männern finden, ne? Das spielt sie eben auf den Mord mit. Du kannst jetzt so nicht die Männer alle umbringen, wenn sie dir nicht mehr passen. Das fand ich aber insofern lustig, weil diesen Spruch wahrscheinlich schon viele Mütter zu ihren Töchtern gesagt
haben. Nur in einem anderen Zusammenhang, ne? Ich hoffe es.
Aber ich gebe dir recht, also man hat bei dem Film das Gefühl, er bewegt sich in eine richtige Richtung, ne? Also er weist einen guten Weg. Zwei Frauenfiguren, die halt nicht über ihre Gefühle reden können und was dann am Ende so ausbricht. Aber es ist halt noch nicht so, es ist noch nicht so ganz da. Wie gesagt, 1991 ist ja auch vielleicht okay. Und zumal das ja hier eben auch ein Mann ist, der den Film inszeniert hat. Wie geht's dir damit, Franzi? Zum Schluss, wichtige Schlussworte darfst du jetzt sagen.
Vielleicht noch zu dem Spruch, den die Mutter sagt. Ich finde, grundsätzlich hat sie ja auch nicht Unrecht. Nur ich finde einfach, dass dieser Spruch der Dramatik nicht dient, genau. Also dass es einfach wieder so ein Vom-Tisch-Wisch-Spruch ist, wie wir ihn häufiger in diesem Film haben. Und man sich so fragt, weil ja auch dann noch, ich weiß nicht, ob wir das auch sagen wollen, dann auch noch rauskommt, dass das nicht der erste Mann ist, den Rebecca um die Ecke bringt. So, dass man sich so denkt, was ist da los? Warum gibt es da keine Emotionen, so dass eben auch diese zwei Menschen gestorben sind, ob sie jetzt sympathisch sind oder nicht, ist ja jetzt mal dahingestellt, aber dass irgendwie überhaupt keine Reaktion irgendwie dazu kommt, dass sie jetzt irgendwie eine Mörderin ist.
Das, naja, aber es bringt die Mutter ja schon zum Zusammenbrechen. Also sie, das ist ja schon eine krass heftige Reaktion auch. Kannst ja nicht von unemotional sprechen.
Ja.
Finde ich. Sie merkt, glaube ich, krass, was sie da verloren hat.
Es wurde halt nicht so Hollywood-like angegangen, im Sinne von, jetzt kommen ja die großen Tränen und die pure Enttäuschung und diese fünf Phasen der, was weiß ich nicht was, sind mehr oder weniger exakt genau minütlich zu spüren, sondern das ist alles so ein bisschen unterschwellig halt gewesen.
Obwohl Rebecca, das haben wir auch festgestellt, ein Jahr eigentlich die Hälfte des Films auch ein bisschen auf die Nerven geht, weil sie ständig Tränen in den Augen stehen hat und man immer zu ihr sagen will, oh Mädchen, jetzt komm doch mal klar.
Ja.
Wach mal auf.
Naja.
So, es ist schon klein und zart auch irgendwie und nicht starke Frau. Weiß ich nicht. Wollen wir so rausgehen aus dem Film?
Ja.
Ja. Dann an der Stelle vielen Dank. Wir haben 10 Filme geschafft in der Reihe Filme mit Frauen und haben uns gedacht, das ist ein guter Grund aufzuhören. Wir haben ja auch alle Jahrzehnte geschafft, angefangen bei den 50ern, letztendlich noch 2 zeitgenössische mit Tar und Barbie besprochen dieses Jahr. Mhm. Und wir werden uns wieder hören, erst in der Weihnachtszeit mit einem schönen Weihnachts-Rom-Com-Film und wollen dann nächstes Jahr mal schauen, dass wir ein paar romantische Komödien besprechen. Typisches Frauengenre, glaube ich, oder?
Ja, bei mir nicht.
Seid gespannt.
Fühle ich mich angegriffen, wenn man das sagt. Sowas gucke ich nicht.
Na dann, tschüss.
Tschüssi.
Tschüss.